ARD.
Hallo zusammen, Julia Nestlin hier und heute gibt's was Besonderes. Wir haben nämlich eine Science-Slammerin zu Gast. Manche von euch kennen vielleicht schon unsere erste Staffel Fucked Up Meets Science Slam, die lief ja im Juni. Und da hatten wir in 4 Folgen 4 Science-Slammerinnen und Slammer zu Gast. Und ihr habt dann abgestimmt und gewonnen hat damals Felix mit seiner leuchtenden Hefe. Wenn ihr jetzt aber zuhört und sagt, hä, das habe ich gar nicht mitbekommen, ich habe vergessen oder ihr seid ganz neu hier dazu gekommen. Also, bei einem normalen Science Slam, da stellen sich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf eine Bühne und sie erzählen in maximal 10 Minuten, woran sie so forschen. Ganz anschaulich erklärt und natürlich auch sehr gerne unterhaltsam und lustig. Und dann vergibt das Publikum Punkte, wie gut sie das Ganze fanden. Und am Ende gewinnt dann eine Person den Slam. Und da haben wir uns gedacht, das passt doch auch perfekt zu Fucked Up. Und deswegen gibt es jetzt zum zweiten Mal in eurem Feed 4 Folgen Fucked Up Meets Science Slam. In jeder Folge ist jemand zu Gast und slammt für euch. Und wir quatschen natürlich dann auch drüber. Und ihr stimmt dann ab, welche Folge euch am besten gefallen hat. Aber das erkläre ich alles am Ende auch nochmal. So, heute habe ich auf jeden Fall Dr. Anja Frank zu Gast. Hallo Anja.
Hallo.
Grüß dich. Ich habe so ein bisschen in deinen Lebenslauf reingeguckt. Irgendwie so Trier ist da dabei, Kanada, Kopenhagen. Irgendwie bist du zur Geochemie gekommen. Also du bist Geochemikerin, ne?
Ja, ich bin Geochemiker, ja.
Und das heißt, du schaust auf chemischer Ebene, wie eigentlich so unsere Erde zusammengesetzt ist und warum sie so aussieht, wie sie aussieht?
Das ist ein Aspekt der Geochemie, aber man kann auch die Geochemie benutzen, um halt viele andere Fragen zu erklären. Zum Beispiel, wie hat sich das Klima verändert in den vergangenen Jahrmillionen? Oder aber auch, worum es heute gehen wird, tatsächlich haben sich Menschen in der Bronzezeit bewegt oder kommen die tatsächlich aus dem Ort, wo wir sie heute gefunden haben?
Okay. Und was genau schaust du dir dann an? Also du guckst dir ja nicht nur an, wo du was findest, sondern du willst so die Chemie von einem Gegenstand, von einem Menschen, der den da hinterlassen hat oder so verstehen, oder?
Ja, also wenn es jetzt tatsächlich um die Menschen geht, dann kommt es ein bisschen drauf an, was wir halt noch gefunden haben. Ne? Also viele der Proben, die wir untersuchen, die sind 3000 Jahre alt und ja, dementsprechend sehen dann auch die Überreste aus. Und am liebsten haben wir es, wenn wir tatsächlich so zum Beispiel die Backenzähne analysieren können, weil wir ganz genau wissen, wann die kristallisieren und dementsprechend wissen wir, für welchen Zeitraum in dem Leben dieses Individuums die chemischen Signaturen stehen. Also zum Beispiel der erste Backenzahn, der fängt schon an zu kristallisieren, wenn wir noch im Mutterleib sind und spiegelt dann so die ersten 2 Lebensjahre ab. Während zum Beispiel der dritte Backenzahn, der Weisheitszahn, sich erst in den Teenagerjahren bildet und dementsprechend ja, einen Zeitraum von so 13 bis 15 eher darstellt.
Mhm. Und was du da drin findest, das erzählst du uns dann, glaube ich, im Slam. Ich will da gar nicht zu sehr vorgreifen. Aber eine Sache, die ich noch gelesen habe, wo ich dachte, das kannst du uns mal noch erklären. Isotope sind ganz wichtig, wenn ihr euch da die Chemie anguckt. Was sind nochmal Isotope?
Ja, also wir haben ja unsere verschiedenen Elemente, die im Prinzip alles zusammensetzen. Und diese Elemente, diese haben ja einen Kern sowie Elektronen drumherum. Und im Kern haben wir Protonen und Neutronen. Und je nachdem, wie viele Neutronen ein Element hat, sind es verschiedene Isotope. Also sprich, hat jetzt ein, in meinem Fall gucke ich mir Strontium an, hat dieses Strontium-Element ein Neuron mehr im Kern, dann ist es schwerer und dann ist es ein anderes Isotop als ein Strontium-Element, das ein Neuron weniger hat. Und bei vielen Elementen wissen wir halt, wie sie sich zusammensetzen. Bei vielen bleibt es auch konstant, manche ändern sich über die Zeit und dadurch, dass wir diese Prozesse kennen, können wir das nutzen, um dann festzustellen, halt, wie sich die Zusammensetzung der Isotope verändert und was das ja, im Prinzip für unsere Fragestelle bedeutet.
Okay. Das heißt, man findet zum Beispiel an unterschiedlichen Orten auf der Welt verschiedene Strontium-Isotope?
Genau.
Ha, okay. Apropos verschiedene Orte der Welt, also du arbeitest ja wahrscheinlich auch viel vor Ort, irgendwie so Svalbard, das ist ja irgendwie nördlich vom Polarkreis, Türkei hast du schon zugeforscht, dann warst du ja auch in Kanada, also du bist gar nicht so viel immer nur in Deutschland gewesen, ne?
Ja, also das ist auch ein bisschen das Schöne am Geologen-Dasein, man kommt, wenn man Geländearbeit hat, doch viel rum. Mhm. Also Svalbard war ich tatsächlich nicht, da habe ich zwar auch ein Forschungsprojekt, aber da war ich leider beschäftigt damit, also nicht leider, war ich zum Glück beschäftigt damit, eine Tochter auf die Welt zu bringen, als mein Team dort war. Aber das ist dann auch das Schöne an der Forschung, dass man ja immer im großen Team arbeitet und ja. Somit hat mein Team mir Proben mitgebracht, an denen ich dann arbeiten konnte. Aber ja, wenn immer ich die Gelegenheit habe, ins Gelände zu gehen, nehme ich das natürlich gerne wahr, weil man sieht halt wirklich ganz besondere Orte überall auf der Welt. Man kommt in die abgelegensten Gegenden, wo man sonst halt einfach als normaler Tourist, sage ich jetzt mal, nicht hinfahren würde und sieht ganz tolle Natur.
Wir erwischen dich jetzt ja gerade so ein bisschen zwischen Jobs. Du hast an der Uni Hamburg gearbeitet, jetzt arbeitest du dann an der Bundesallstadt für Geowissenschaften und Rohstoffe. Jetzt zwischendrin noch Science Slam. Wie bist denn du zum Science Slam gekommen?
Ganz witzig, also mein Chef in meiner letzten Stelle an der Uni Hamburg, der hat mich so ein bisschen ins tiefe Wasser, was die Wissenschaftskommunikation angeht, geschmissen. Mhm. Denn als ich bei ihm in der Gruppe angefangen hat, da wurde er angefragt, ein Interview zu geben zu einem Paper, das er gerade veröffentlicht hatte. Und er ist Paläontologe und Datenwissenschaftler. Das sind so zwei Themen, ja, mit denen bin ich in Berührung gekommen, aber da weiß ich nicht unbedingt so viel drüber. Und das Problem war, dass er aus Großbritannien kommt. Und inzwischen ist sein Deutsch wirklich gut. Aber zu dem Zeitpunkt ist er halt gerade erst nach Deutschland gezogen und meinte darauf und so, naja, also wenn es in Deutsch sein muss, wäre er nicht so gut geeignet. Aber er hätte da doch so einen Postdoc, die könnte ja mal einspringen. Und für mich war das so meine absolute erste Begegnung mit Wissenschaftskommunikation und ich bin in totale Panik verfallen, weil ich dachte so, oh Gott, was, wenn ich jetzt was Falsches sage? Ich mache mich da zum Affen, das wird aufgenommen. Also, und im Endeffekt war es gar nicht so dramatisch. Also das ist super gelaufen, ne? Die waren auch alle super nett, die da involviert waren. Also, und es hat mir auch im Nachhinein Spaß gemacht, aber diese Anlaufphase, wo ich total verzweifelt bin, die hätte ich mir echt sparen können. Und daraufhin dachte ich dann, okay, jetzt ist es halt einfach mal Zeit, sich ein bisschen vorzubereiten und mal, ja, versuchen, besser vorbereitet zu sein. Und dann habe ich mich umgeschaut und in Hamburg wurde dann auch angeboten, dass man ein Zertifikat für Wissenschaftskommunikation machen konnte. Und einer der Kurse, die ich belegt habe, war halt von Julia Offer angeboten über Science Slams. Und sie hatte halt am Ende des Kurses auch gesagt, ja, wenn ihr mal Interesse habt, daran teilzunehmen, dann meldet euch. Und als ich dann für mein Endprojekt für dieses Zertifikat tatsächlich einmal Wissenschaftskommunikation aktiv machen musste, hatte ich sie dann angeschrieben und dann meinen ersten Science Slam in Hamburg im Übel und Gefährlich gemacht.
Und jetzt gibt es den ersten Science Slam von dir bei Fakt Up im Podcast. Anja, du bist jetzt dran, du hast 10 Minuten und ich habe hier ein lustiges Timergeräusch. Ich werde es mal abspielen, damit du es schon mal gehört hast. Hörst du die Ente?
Ja, die ist super.
Das habe ich ausgesucht. Ich lasse hier parallel einmal einen Timer mitlaufen. Und genau, dieses Geräusch hören wir alle. Wenn die Zeit rum ist, dann darfst du natürlich noch deinen Satz zu Ende sprechen. Und dann würde ich sagen, einmal tief Luft holen. Du bist ready?
Ja.
3, 2, 1, Slam.
Ja, hallo. Ich bin Anja und ich bin Geowissenschaftler. Und ich freue mich, dass ihr heute etwas über meine Forschung erfahren möchtet. Denn heute geht es um die Herkunft und Mobilität prähistorischer Menschen. Prähistorisch, das sagt vielleicht nicht jedem was, aber das bezeichnet im Prinzip einfach den Zeitabschnitt der menschlichen Geschichte, zu der es keine schriftlichen Aufzeichnungen gibt. Also zu diesem Zeitpunkt muss man andere Methoden finden, um was damals passiert ist, zu erforschen, wie zum Beispiel Artefakte. Genau diese Kategorie fallen auch 22 Individuen aus Nordwestbrandenburg in der Prignitz, die ich mit meinem Team untersucht habe. Das sind nämlich alles Individuen, die zur Bronzezeit gelebt haben, also vor 3000 Jahren. Und damals haben sie leider nicht irgendwelche Pässe zurückgelassen, um mir zu sagen, wo sie herkamen. Und somit müssen wir andere Methoden finden. Aber wie kann man denn die Herkunft von jemandem feststellen, der vor 3000 Jahren gelebt hat? Und was hat überhaupt die Geologie damit zu tun? Das fragt sich jetzt vielleicht der ein oder andere. Nun, um das zu erklären, möchte ich euch gerne mit auf ein Gedankenexperiment nehmen. Stellt euch vor, morgen geht die Welt unter. Hört sich jetzt nicht toll an, aber stellt es euch einfach mal vor. Ein Meteorit trifft auf die Erde, es kommt zu katastrophalen Veränderungen und die Menschheit schafft es leider nicht. Dann kommen in 3000 Jahren Alien auf die Erde und sie graben zufälligerweise meine Wohnung in Hamburg aus. Wie es der Zufall halt so will. Was könnten sie da finden? Naja, mich in einem Toronto Maple Leafs Trikot. 2 Tassen von Tim Hortons, das nenne ich jetzt mal so das kanadische Starbucks, sowie einen Magneten aus Kopenhagen. Ja, das ist alles, was sie haben. Basierend darauf, woher meint ihr wohl komme ich, wenn ihr nur diese Gegenstände berücksichtigt? Nun, da ihr mir leider nicht antworten könnt, frage ich jetzt mal Julia. Was meinst du, wenn du nur diese Gegenstände berücksichtigst, was meinst du, woher komme ich?
Also die meisten Nachweise sind aus Kanada. Dann würde ich sagen, du bist eindeutig Kanadierin.
Ja, und damit kann ich dir sagen, dass du wie ein klassischer Archäologe denkst.
Yay!
Ja, das hast du schon mal richtig herum. Das Problem ist nämlich, dass Archäologen sich auf die Gegenstände verlassen müssen. Die erforschen, okay, wo kommen diese Gegenstände her, für welche Region sind sie typisch? Und die würden halt sagen, okay, nichts von diesen Gegenständen kommt aus Deutschland, also ist die Person offensichtlich nicht deutsch. Das meiste ist aus Kanada, somit ist die Person wahrscheinlich kanadisch. Vielleicht würden sie sogar so weit gehen und sagen, Toronto Maple Leafs, naja, sich das anzutun, da muss man schon hineingeboren sein. Ne? Also, und dementsprechend sagen, okay, die Person kam aus der Großregion Toronto. Das Problem dabei ist aber, dass Gegenstände offensichtlich ja auch ohne uns reisen können. Und das Puzzleteil, was diesen Alien-Archäologen hier fehlt, ist ganz einfach mein Mann. Er ist Kanadier aus der Großregion Toronto und verzweifelt jedes Jahr aufs Neue über die Toronto Maple Leafs. Also, die Gegenstände wären hilfreich, um seine Herkunft zu erklären. Aber wie kann man jetzt meine finden? Nun, ganz einfach. Man muss sich mich anschauen. Denn nur ich kann meine Geschichte erzählen. Und wenn ich reise, nehme ich meinen Körper eigentlich immer mit. Und hier möchte ich euch jetzt gerne der Archäometrie vorstellen. Archäometrie, das ist jetzt ein Begriff, den haben wahrscheinlich die meisten noch nicht gehört. Wie sieht es aus, Julia? Hast du es, bevor du dich mit meinem Science Slam beschäftigt hast, schon mal gehört?
Auf gar keinen Fall. Es klingt auch so ein bisschen wie, also ein bisschen schwurbelig fast.
Ja, also es hört sich wirklich sehr komplex an, aber es ist eigentlich ein ganz einfaches Konzept. Denn die Archäometrie ist einfach nur die Anwendung von naturwissenschaftlichen Methoden innerhalb der Archäologie, um archäologische Fragen zu klären. Und ihr habt alle schon mal Ergebnisse davon gehört, denn das berühmteste Beispiel ist einfach die DNA, also Archäologie plus Biologie. Aber kann jetzt die DNA von mir euch sagen, wo ich herkam? Ja, da ich hier jetzt als Geowissenschaftler sitze und nicht als Biologe, wohl offensichtlich nicht. Denn das Problem mit der DNA ist, dass sie uns gegeben wird, wenn wir geboren werden. Sprich, die DNA kann euch sagen, dass ich blaue Augen habe, blonde Haare habe und dass meine Vorfahren aus der Region Hamburg und aus Baden-Württemberg kommen. Aber halt nur, wo meine Vorfahren herkamen, nicht woher ich komme, da sich die DNA einfach nicht in meinen Lebzeiten großartig verändert hat. Gibt zwar so ein paar, zwei Mutationen, aber die bringen nicht so viel. Und hier kommt jetzt endlich die Geologie ins Spiel. Denn die Gesteine, auf denen wir leben, das Land, auf dem unsere Städte sind und von denen wir unsere Nahrung beziehen, die bestimmen tatsächlich einen großen Teil unseres Lebens. Denn wenn Gesteine verwittern, bilden sie unsere Böden, auf denen wir unsere Nahrung anbauen und auch die Nahrung unserer Nahrung. Und wenn wir diese dann zu uns nehmen, werden chemische Komponente wie halt Strontium-Isotope, also Strontium ist ein Element und Isotope sind dasselbe Element, nur mit verschiedenen Gewichten, da sie verschiedene Neutronen haben, werden übertragen von den Gesteinen zum Boden, zur Nahrung, auf unseren Körper, wo sie eingebaut werden. Sprich, wenn wir am Ende dann die Strontium-Isotopie meines Skeletts vergleichen mit der Strontium-Isotopie der Umgebung, in der ich gefunden wurde, können unsere Alien-Archäologen feststellen, ob ich tatsächlich aus Hamburg kam oder nicht. Was könnten Sie sich da zum Beispiel angucken? Naja, mein erster und zweiter Backenzahn würde zeigen, dass ich eindeutig ursprünglich aus Hamburg kam. Das stimmt auch, denn ich habe hier die ersten 4 Jahre meines Lebens gewohnt. Der dritte Backenzahn, wie schon angesprochen, kommt wie gesagt erst in den Teenagerjahren zum Vorschein. Und der würde zeigen, dass ich nicht immer in Hamburg gewohnt habe und mindestens einmal in meinem Leben umgezogen bin, weil ich zu dem Zeitpunkt schon in Berlin gewohnt habe. Wenn jetzt auch meine Haare erhalten sind, könnte man dann zum Beispiel sehen, dass mein Ansatz, der ja gerade nachwächst, auch wieder die Signatur von Hamburg anzeigt. Sprich, ich muss noch mal umgezogen sein. Meine Spitzen dagegen würden nicht mit Hamburg übereinstimmen, auch nicht mit Berlin, sondern mit Kopenhagen, wo jetzt wieder der Küchenmagnet aus Kopenhagen ins Spiel kommt. Denn da habe ich vor 5 Jahren noch gewohnt. Und damit beende ich jetzt mein Gedankenexperiment und wir kehren zurück in die Gegenwart und dazu, wie wir jetzt die Mobilität meiner 22 Individuen festgestellt haben. Denn da diese Individuen verbrannt wurden, konnten wir uns leider weder Haare noch Zähne angucken. Die vertragen das nicht so gut, einmal durchs Feuer zu gehen. Aber den Innenohrknochen, die sind erstaunlich robust und behalten ihre chemische Signaturen, also beziehungsweise die Strontium-Isotope, auch durch die Feuerprobe. Wir haben deren Strontium-Isotopie festgestellt und verglichen mit der Strontium-Isotopie, die wir für die Umgebung in der Prignis gemessen haben, und tatsächlich festgestellt, dass nur 2 dieser Individuen Strontium-Isotopen in ihren Innenohrknochen hatten, die tatsächlich mit der Umgebung, der chemischen Signatur der Umgebung übereinstimmen. Sprich, die anderen 20 Individuen, 90% der gesamten untersuchten Individuen, müssen von woanders gekommen sein und damit mindestens einmal in ihrem Leben umgezogen sein. Also können wir sagen, dass sich ein Großteil der Individuen, die wir dort gefunden haben, in Brandenburg, tatsächlich nach Brandenburg eingewandert sind. Und damit hoffe ich, dass ihr euch jetzt mehr unter Archäometrie vorstellen könnt und versteht, wie Geologie und Archäologie wunderbar zusammenspielen können. Danke für eure Aufmerksamkeit.
Anja, du hast noch 2 Minuten Zeit. Danke dir. Jetzt kannst du einmal kurz Luft holen.
Ja, also ich muss sagen, als ich geübt habe, hatte ich immer so 11 Minuten. Und deswegen habe ich dann doch noch mal ein Stückchen gekürzt. Also hätte vielleicht doch noch ein bisschen mehr einhören können.
Ich will auf jeden Fall noch mehr von dir hören. Und das Schöne ist ja, wir sind hier ja nicht auf der Bühne, sondern im Podcast und haben noch so viel Zeit, wie wir wollen. Ja. Wow, ich habe jetzt so viele Fragen. Okay, also, das heißt, in meinen Haaren, in meinen Zähnen, wenn sich das jemand anguckt, kann die Person sehen, ja, Julia in meinem Fall ist in Garmisch-Partenkirchen aufgewachsen, war dann mal 3 Jahre in Spanien und dann war sie irgendwo im Südschwarzwald und jetzt ist sie weiter oben bei Mainz?
Also zum Teil geht das heute immer noch. Ein Problem haben wir natürlich heutzutage, nämlich die Globalisierung.
Ja, ich denke es mir. Also weil die Tomate, die ich esse, kommt jetzt nicht immer von dem Boden, wo ich lebe.
Ja, aber es gibt zum Beispiel Gegenden wie in Dänemark, wo also das Strontium im Grundwasser ist so hoch, dass wenn man dort das normale Trinkwasser trinkt, also Kopenhagen könnte man 100% in meinen Haaren noch feststellen, weil das einfach alles andere überschreibt. Aber es gibt dann auch andere Gegenden, die halt strontiumarmer sind und dementsprechend würde in diesen Gegenden es dann teilweise Probleme geben, dass wenn man zu viel importiertes Essen zu sich nimmt, dass das halt dann verfälscht ist. Aber wir reden ja hier über Menschen, die vor 3000 Jahren gelebt haben und da kann man eigentlich davon ausgehen, dass die mit hoher Wahrscheinlichkeit ihre Nahrung aus der Umgebung bezogen haben.
Ja, und wie lang müssen die an einem Ort gewesen sein, dass sich das wirklich dann auch nachhaltig festsetzt in einem Körperteil, sag ich mal?
Ja, also es kommt tatsächlich wirklich aufs Körperteil drauf an, wie, wann es die sich bilden und auch, ob die sich nochmal verändern. Also viele unserer Knochen zum Beispiel, die verändern sich durchgehend, die meisten tatsächlich. Und zum Beispiel so die Langknochen in unserem Bein, die haben teilweise Signaturen von 10 Jahren. Das ist einfach ein Durchschnitt, den wir dann haben von den letzten 10 Jahren. Dagegen, halt wie gesagt, die Zähne, die bilden sich in sehr speziellen Zeitpunkten. Und wenn man den Zahnschmelz analysiert, der ändert sich nicht, weil der ist sehr, sehr fest und nicht porös und somit bleibt die Strontiumisotopie dein ganzes Leben lang und auch nach dem Tod noch erhalten.
Heißt es dann aber auch, dass wir, also wenn wir jetzt nochmal an die Archäometrie der Zukunft denken würden und wir gefunden werden, dass mit unseren Weisheitszahn-OPs eigentlich die Grundlage ein bisschen entziehen würden?
Ja, also tatsächlich, ich sage das immer so als Beispiel, man kann das an meinen Weisheitszähnen sehen, dass ich mal in Berlin gewohnt habe. Kann man nicht, die sind weg. Ja. Also, ja, das ist halt auch immer das Problem, wie gesagt, dass man halt gucken muss, in welchem Zustand sind diese Überreste, die man findet. Also häufig haben wir auch das Problem, wir mögen immer gern die Backenzähne, weil die halt sehr klar definiert sind, wann sie rauskommen und weil sie halt auch immer die Kindheit widerspiegeln, außer die Weisheitszähne. Aber häufig müssen wir auch andere Zähne verwenden, weil einfach die Individuen gefunden werden und sie haben keine Backenzähne mehr.
Du hast Dänemark genannt als einen Ort, wo es sehr klare, also sehr, sehr dominante, sage ich mal, irgendwie Marker gibt für diese Person, die in diesem Ort gewohnt. Gibt es auf der Erde noch andere Regionen, wo du sagst, also das wird man auch noch wirklich in ein paar tausend Jahren sehen, dass du da warst?
Also es gibt wirklich manche Regionen, die sehr spezifisch sind. Aber ein Problem, das wir immer haben mit der Strontiumisotopie ist, wir haben halt ähnliche Gesteine in verschiedenen Bereichen der Erde. Somit können wir sehr klar sehen, wenn eine Person jetzt nicht mit der Chemie des Ortes, wo sie gefunden worden ist, übereinstimmt, dass sie nicht von dort kam. Wenn wir jetzt aber nach dem Ort suchen, wo sie herkam, haben wir das Problem, dass es mehrere Möglichkeiten gibt. Und da können wir mit Strontiumisotopen alleine keine Antwort finden. Da brauchen wir dann Hilfe, entweder von der Archäologie, die sagen, okay, aber diese Gegenstände kommen alle aus dieser Region, die da passt. Oder zum Beispiel durch DNA, weil wenn wir jetzt sehen, okay, diese hat Vorfahren aus der Region und die passt auch von der Strontiumisotopie, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass sie von dort herkam. Oder auch andere Isotope. Es gibt halt auch zum Beispiel Wasserstoffisotope, die dafür angewonnen werden. Da ist aber das Problem, dass sie ähnlich wie die DNA das Feuer einfach nicht überleben und somit bei Leichenbränden nicht funktionieren. Also mit den Individuen, die wir in Brandenburg untersucht haben, da konnten wir es tatsächlich verschiedene Orte identifizieren von der Archäologie und auch einfach daran, was halt so die nächsten Orte sind, die möglich sind. Aber weil wir nur Strontium-Isotope messen konnten, können wir es tatsächlich nicht auf einen Ort festlegen. Dafür brauchen wir andere Methoden, die zurzeit einfach nicht möglich sind.
Mhm, aber ich meine, wir sind im Zeitalter der KI, dies, das. Also gibt es da was, wo du sagst, das wäre echt Hammer, wenn sich das in die Richtung noch entwickelt?
Ja, also man muss auch mal bedenken, also diese Individuen, die wurden tatsächlich schon gefunden. Das eine Grab, das wir damit berücksichtigt haben, das wurde 1888 zum ersten Mal entdeckt.
Wow, schon lange.
Ja. Und also damals, da hat man sich die Knochen gar nicht angeguckt. Die wurden zum großen Teil, also viele von diesen Gräbern, die man in dieser Region findet, und da gibt es wirklich viele, da wurden die Knochen gar nicht aufgehoben oder sowas, weil die waren ein geschlossenes Buch. Und jetzt, über 100 Jahre später, können wir mit Strontium-Isotopen auf einmal ganz neue Fragen erforschen und auch in anderen, wo halt keine Leichenbrände sind, mit DNA können wir ganz andere Fragen erforschen, die wir uns, als wir die Proben ursprünglich gefunden wurden, gar nicht vorstellen können. Mhm. Und somit sage ich ganz optimistisch, ne? Also in 50 oder keine Ahnung, vielleicht auch wieder in 100 Jahren erst, kann es gut sein, dass es neue Methoden gibt, die dann tatsächlich uns helfen, das endgültig festzustellen, wo die Individuen genau herkamen.
Mhm. Warum eigentlich Strontium? Weil du sagst, Wasserstoff geht auch, also warum eignen sich so bestimmte Elemente besonders gut?
Also bei Strontium ist es so, dass es Strontium einmal an sich selbst gibt, aber Rubidium, ein anderes Element, verfällt auch radioaktiv zu Strontium. Mhm. Das heißt, umso älter ein Gestein ist, umso mehr Rubidium verfällt zu Strontium 87.
Mhm.
Ja, 87. Deutsche und englische Zahlen sind manchmal verwirrend. Ja. Ja. Und dementsprechend, umso älter das Gestein ist, umso höher wird diese Portion von Strontium 87, das ist das schwere Strontium. Und dementsprechend verändert sich das Verhältnis von diesem schweren Strontium zum leichteren Strontium, das eigentlich häufiger ist, umso älter das Gestein wird. Und je nachdem, wie alt das Gestein ist, in verschiedenen Regionen, haben wir somit unterschiedliche Zusammensetzungen von dieser Strontium-Isotopie.
Mhm.
Und daran können wir halt feststellen an der Geologie, wenn sie jetzt älter ist, wenn sie jünger ist, auch je nachdem, wie sich die Gesteine formieren, weil manche Gesteine inkorporieren mehr Rubidium, manche mehr Strontium. Das heißt, du wirst am Ende mehr leichtes oder mehr schweres Strontium drin haben. Daran können wir dann feststellen, dass sich ja, die Strontium-Isotopie an verschiedenen Orten anders aussieht und dementsprechend anders eingebaut wird in den Menschen.
Okay. Ich habe gelesen, dass eben genau diese Archäometrie ja auch ein richtig wichtiges Werkzeug schon war, zum Beispiel bei der Himmelsscheibe von Nebra, um da aufzudecken, ist es denn jetzt eine Fälschung oder nicht? Ne? Also es hilft nochmal auf einer ganz anderen Ebene, auch so Behauptungen dann ganz klar zu belegen oder zu widerlegen.
Ja, also es gibt halt auch ganz viele andere Methoden außerhalb nur beim Menschen, auch an den Artefakten, um festzustellen zum Beispiel auch, wo kommen zum Beispiel die Bronzen her, die in diese Artefakte eingebaut werden? Weil je nachdem, wo sie jetzt abgebaut wurden, haben die Bronzen auch verschiedene isotopische Zusammensetzungen. Mhm. Und anderes ist natürlich immer die Datierung. Wir können durch den radioaktiven Zerfall viele Dinge datieren und feststellen, okay, das ist jetzt tatsächlich Tausende von Jahren alt oder ist es doch nicht.
Ich will noch mal kurz zu diesem Mittelohrknochen zurück. Welcher war das, der sich so lange hält?
Das ist, also der innere Mittelohrknochen, im Lateinisch heißt der Pars Petrosa.
Pars Petrosa?
Ja.
Und der bleibt übrig, wenn ich mich verbrennen lasse?
Ja, von dem Knochen, vom Schädel bleiben Teile übrig und unter anderem halt dieser Mittelohrknochen. Wie gut der das übersteht, ist auch unterschiedlich. Ja. Aber wirklich so dieser ganz innere Bereich dort, der verändert sich kaum und den kann man meistens noch finden in diesen Leichenbränden.
Crazy. Warum?
Weil der halt auch sehr, also der ist nicht porös, er hat eine sehr hohe Dichte und dementsprechend ist der sehr schwer zerstörbar. Also da muss man wirklich schon Temperaturen erreichen, die Menschen damals in der Bronzezeit einfach nicht erreichen konnten. Also heutzutage würde ich dafür nicht mehr stehen, dass das bei der Verbrennung übrig bleibt.
Ja,
aber
ja.
In Bronzezeit hatten sie halt auch einfach andere Methoden und da sind ja häufig Teile vom Skelett noch übrig geblieben. Also Teile der Zähne auch, aber die sahen halt katastrophal aus, weil die dann so in dem Feuer explodieren und die kann man dann nicht mehr.
Was? Zähne explodieren im Feuer?
Ja.
Jesus. Wow, ich habe mir noch nie Gedanken darüber gemacht, was eigentlich passiert, wenn man Menschen verbrennt. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen makaber, ne? Aber das.
Ja, das ist auch nicht so das Übliche, worüber man sich Gedanken macht. Ne?
So. Ja, aber als Archäologin oder Geologin, die mit diesen Methoden arbeitet, halt dann schon. Und dann merkt man das auch, was da genau passiert. Nehmen wir mal den Fall, dass du ganz, ganz viel Geld auf einmal geschenkt bekommst für die Forschung. Für was juckt es dich so richtig in den Fingern, das mal anzugucken? Oder welches Experiment, Untersuchung würdest du sehr gerne mal starten?
Oh Gott, also da habe ich so viele Projekte. Also,
shoot.
Ja. Ja, also ich glaube, ein großes Problem, das wir halt haben, vor allen Dingen jetzt um diese Forschung, wo es geht, ist, dass wir einfach die, ja, die Länder, die verschiedenen Regionen, wo wir diese archäologischen Funde haben, nicht genug charakterisiert haben, wie die Strontium-Isotopie aussieht. Also wir haben ganz viele Strontium-Daten, weil das häufig mitgemessen werden, von Skelettüberresten. Aber wir können sie nicht interpretieren, weil wir diese sogenannten Strontium-Baselines nicht haben. Also bringen uns diese Strontium-Daten nicht. Also wenn ich jetzt wirklich ganz viel Geld bekommen würde, würde ich, glaube ich, so ein Riesenprojekt starten, einfach mal, ja, keine Ahnung, ganz über Europa oder ne, wo auch immer sie mich lassen, Proben zu nehmen, um die Umwelt, um diese Grabstätten zu charakterisieren und zu gucken, was ist eigentlich unsere Strontium-Baseline, mit der wir die Individuen vergleichen müssen.
Ich werde auf jeden Fall nach dieser Podcast-Aufzeichnung in einem Rabbit Hole versinken und mir Strontium mal ganz genau angucken. Ich habe noch nie so oft dieses Wort in kurzer Zeit gehört und mich so viel mit diesem Element beschäftigt. Aber Anja, du hast es dir zu deiner Aufgabe gemacht.
Ja, also ich muss auch sagen, ich habe in meinem ursprünglichen Science Slam tatsächlich gar nicht, bin ich auf Strontium-Isotope eingegangen, ja. Weil darum, es ist gar nicht mehr so wichtig. Es geht ja nur darum, dass es die chemische Zusammensetzung ist. Weil, wie gesagt, man kann auch andere Elemente nehmen. Ja. Aber da du es am Anfang angesprochen hattest, dachte ich so, okay, wir sagen jetzt, wir geben auch demjenigen tatsächlich die Ehre, dem es verdient.
So.
Es sind die Strontium-Isotope, die wirklich, also das ist jetzt seit, wurde zum ersten Mal, glaube ich, in den 1990er Jahren vorgeschlagen. Mhm. Und seitdem haben die unglaubliche Funde gemacht. Wie zum Beispiel haben sie auch festgestellt, dass der Eismensch Ötzi mehrfach in seinem Leben halt sich bewegt haben muss. Und also, wo ich hier gearbeitet habe, im Dänischen Nationalmuseum, da haben sie auch eine Dame aus dem Bronzezeitalter untersucht und festgestellt, anhand ihrer Fingernägel und anhand ihrer Haare, dass die sich in ihrem Lebenszeitraum, in letzten Lebensraum, innerhalb von Monaten wirklich lange Distanzen sich bewegt haben muss. Mhm. Und das ist halt einfach so krass, dass man das feststellen kann. Also als ich das zum ersten Mal dem begegnet bin und darüber gelernt habe, war ich total begeistert. Ja.
Strontium, Hidden Hero der Wissenschaft. Ja. Anja, danke, dass du da warst. Und damit ihr jetzt abstimmen könnt, in den Shownotes zu dieser Folge findet ihr einen Link, der ist gültig bis zum 5. Dezember, 23.59 Uhr. Also wenn ihr gerade noch eure Schuhe für den Nikolaus sauber macht, ja, stimmt noch schnell ab, welchen Slam ihr am besten fandet, welcher euch besonders gut gefallen hat und die Gewinnerin oder den Gewinner hört ihr dann nochmal ausführlich in einer Folge bei uns. Wenn ihr mal einen Science Slam live erleben wollt, es gibt bestimmt auch einen bei euch in der Nähe, scienceslam.de führt euch dahin und der Link steht auch in den Shownotes. Anja?
Ja.
Ich wünsche dir alles Gute und ich drücke dir die Daumen.
Danke für die Einladung und noch einen schönen Tag.
Die Redaktion hatten Charlotte Grieser und Chris Eckert. Danke an Julia Offe vom Science Slam.
Raumfahrt.
3, 2, 1.
Für manche ist das Wissenschaft und komplizierte Physik. Für uns ist es die perfekte Ausrede, um stundenlang Videos von explodierenden Raketen zu schauen und es Recherche zu nennen.
Genau jetzt erleben wir hautnah, wie die Menschheit den nächsten großen Schritt geht, manchmal vielleicht auch ein bisschen stolpert. Während wir auf dem Weg in den Urlaub im Stau stehen, planen andere schon den Trip zum Mond.
Das neue Space Race ist der ultimative kosmische Roadtrip mit unbekanntem Ziel. Und wir nehmen euch mit in unserem Podcast Ready for Liftoff.
Liftoff, we have liftoff with Apollo 14.
Ready for Liftoff, der Raumfahrt-Podcast der ARD. Jeden zweiten Freitag in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.